Da fragte eine Frau in einem Chatraum Folgendes. Sind Männer eigentlich alle triebgesteuert? Ich glaube, alle Männer wollen nur das eine. Selbst die, von denen ich es gar nicht erwartet hätte. Warum will heutzutage keiner mehr warten? Da begegnet uns ein bekanntes Klischee, nämlich das Klischee, dass früher immer alles besser war. Das trifft in den meisten Fällen gar nicht zu. Früher war die Welt nicht besser als heute. Auch in dieser Sache, die diese Frau anspricht, trifft das nicht zu. Männer neigten immer dazu, sich von ihrem Sexualtrieb steuern zu lassen, was verheerende Folgen hat, wie wir gleich sehen werden. Der Reformator Martin Luther kämpfte im 16. Jahrhundert gegen das hemmungslose Ausleben des männlichen Sexualtriebs. Er beklagte die Unsitte der jungen Männer, die sich wild mit Frauen vergnügten. Er schreibt in einer Streitschrift, es meinen viele, dem ehelichen Stand zu entlaufen, dass sie eine Zeit lang wollen ausbuben und danach fromm werden. Ausbuben meint austoben, sozusagen nach Lust und Laune sich mit Frauen vergnügen. Die Vorstellung, dass ein Mann nach einem sexuell ausschweifenden Leben zu einem gesitteten, gottwohlgefälligen Leben zurückfindet, ist für Luther nicht realistisch. Er meint, im besten Fall würde das einem von 1000 gelingen. Und er schreibt, es mag wohl mehr eingebubert als ausgebubert heißen. Mit anderen Worten, diese Buben werden durch ihr sittenloses Verhalten nicht zu reifen Männern heranwachsen. Also, sie werden nicht ausgebubert, aus ihrem bübischen Verhalten kommen. Sie werden in ihrer Unreife gefestigt, also eingebubert. Martin Luther bekämpft nicht den Trieb an sich, denn er war überzeugt, dass er göttlichen Ursprungs sei. So schreibt er, sind ihr mal Gott Mann und Weib? Man muss immer sehen, das ist im 16. Jahrhundert, da hat man noch ein bisschen anders gesprochen. Sind ihr mal Gott Mann und Weib sich zu besamen und zu mehren geschaffen hat? Warum kommt man aber der Büberei nicht zuvor durch die Ehe? Die jungen Männer sollen sich eine Arbeit suchen und dann heiraten. Und das für uns in sehr jungem Alter. Ein Knabe aufs Längste, wenn er 20, also noch vor 20, spätestens mit 20. Ein Mädlein, wenn es um 15 oder 18 Jahre ist. So sind sie noch gesund und geschickt. Nun die Lebenserwartung der Menschen in der Reformationszeit war nicht so hoch wie unsere Lebenserwartung. Deshalb mussten die auch früher heiraten. Doch muss man sich schon fragen, ob das wirklich eine gute Lösung ist, wenn wir heiraten, um unsere Triebe zu kanalisieren. Übrigens argumentiert Paulus ganz ähnlich. Über die Frauen schreibt er, fällt es ihnen jedoch zu schwer, ihr Verlangen zu beherrschen, dann sollten sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen verzehrt zu werden. Doch das passt so gar nicht in unsere Vorstellung einer Ehe, einer Liebesbeziehung. Wir wollen mit Recht aus Liebe heiraten. Und nicht, um unsere Triebe zu bändigen und zu kanalisieren. Ist der Trieb das Hauptmotiv für eine Ehe, ist die Katastrophe programmiert. Und doch, Die Liebe und der Sexualtrieb lassen sich nicht so einfach voneinander trennen. Wenn sich zwei näher kommen, dann spielt auch die sexuelle Anziehung in der Regel eine bedeutende Rolle. Viele sprechen auch vom Liebemachen und meinen damit die sexuelle Vereinigung. Da sehen wir, wie nahe der Sexualtrieb mit der Liebe in Verbindung gebracht wird. Liebe machen. Wenn in einer Ehe diese körperliche Anziehung an Kraft verliert, was früher oder später geschehen wird, nicht für immer, aber die Intensität wird schwanken in einer Ehe, befürchten viele Menschen, dass nun das Ende der Liebe naht. Mein Mann, meine Frau liebt mich nicht mehr. Sie finden mich nicht mehr anziehend, deshalb liebt sie mich nicht mehr. Dieser Sexualtrieb ist wichtig, denn Gott hat sich dabei etwas gedacht, als er uns so geschaffen hat. Und die Frage ist einfach, wie wir mit diesem Trieb richtig umgehen können. Denn seit dem Sündenfall ist das nicht mehr so einfach. Am Beispiel der schockierenden Geschichte von Amnon und Tamar werden wir sehen, was triebgesteuerte Liebe anrichtet und wie wir es besser machen könnten. Amnon, der älteste Sohn des Königs Davids, verliebte sich in seine Halbschwester Tamar. Die beiden hatten denselben Vater, aber verschiedene Mütter. Tamar muss wunderschön, attraktiv und anmutig gewesen sein. Tag und Nacht dachte Amnon an sie. Ein typisches Merkmal für erwachende Verliebtheit. Und je länger er an Tamar dachte, je stärker wurde sein Wunsch, diese schöne Frau zu bekommen. Doch er wusste nicht, wie er an sie rankommen konnte. Und das machte ihn fix und fertig. Der Liebeskummer zermürbte ihn. Amnon war ganz niedergedrückt und wurde fast krank wegen Tamar. Sie war nämlich noch Jungfrau und er sah keine Möglichkeit, sich ihr zu nähern. Tamar war nicht verheiratet, deshalb dachte Amnon, er könnte sie haben. Aber wie sollte er mit ihr in Kontakt kommen? Es gab keine Familienfeste, bei denen er sich ihr unauffällig hätte nähern können. Sie wuchsen nicht wie Geschwister auf, so wie wir uns das vorstellen. Die Kinder des Königs Davids wuchsen jeweils bei ihren Müttern auf und das führte auch dazu, dass sie sich untereinander gar nicht wirklich kannten. Kaum näher kamen. Und Amnon hatte keine schlaue Idee, wie er das machen sollte. Wie er mit dieser wunderschönen Frau in Kontakt kommen könnte. Jonadab, ein sehr erfahrener Mann und Freund Amnons, bemerkte, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Und er fragte ihn, warum bist du morgen für morgen so niedergeschlagen, Prinz? Willst du mir nicht sagen, was dich bedrückt? Und in der Hoffnung, Jonadab hätte vielleicht eine gute Idee, klagte er, ich bin verliebt in Tamar, die Schwester meines Bruders Absalom. Absalom und Tamar hatten dieselbe Mutter. Nun, Jonadab hatte sofort eine Idee. Leider rät er ihm nicht das, was man von einem weisen und erfahrenen Mann und von einem guten Freund erwarten könnte. Er hätte Amnon auf den Boden der Wirklichkeit zurückholen sollen. Es war in Israel nämlich nicht erlaubt, seine Halbschwester zu heiraten. Das musste Jonadab wissen. Im israelischen Gesetz steht, du darfst nicht mit deiner Schwester oder Halbschwester schlafen, gleichgültig, ob sie die Tochter deines Vaters oder deiner Mutter ist und ob sie in der gleichen Ehe geboren ist oder nicht. Das geht einfach nicht. Das ist ziemlich eindeutig. Und damit wäre der Fall eigentlich klar gewesen. Natürlich hätte er ihm noch einige Tipps geben können, wie er mit seinem Liebeskummer fertig werden könnte. Das wäre auch nicht so schwierig gewesen. Es gab schließlich genügend schöne Frauen, in die er sich verlieben und als Prinz sie problemlos bekommen konnte. Ich bin mir sicher, dass er das ohne weitreichenden seelischen Schaden überstanden hätte. Nüchtern betrachtet basiert seine Liebe zu Tamar sowieso auf einem unrealistischen Konstrukt. Wie will er eine Frau von Herzen lieben, die er eigentlich gar nicht kennt? Er weiß nur, dass sie hübsch ist und dass er ihre Ausstrahlung toll findet. Bei ihm geschah das, was praktisch bei allen Menschen geschieht, die sich verlieben. Unbewusst projiziert er seine Traumvorstellung einer Frau in Tamar hinein. Er kannte Tamar kaum, aber sie wurde zur Projektionsfläche seiner Wünsche, seiner Vorstellungen. Er verliebte sich eigentlich nicht in Tamar, sondern er verliebte sich in das Bild, das er in sie hineinlegte. Und das geschieht öfter, als wir denken. So geht das übrigens den meisten Menschen in der Verliebtheitsphase. Nicht umsonst sagt man manchmal, dass jemand vor Liebe blind ist. Genau deshalb, weil er etwas auf den anderen drauf projiziert oder hinein projiziert. Etwas aus dem anderen macht, das er gar nicht ist. Danach folgt übrigens die Ernüchterungsphase, aber das wäre wieder ein anderes Thema. Statt Amnon von seinem Verliebtheitstrip runterzuholen, befeuert Jonadab seinen Rat, mit seinem Rat den Amnon. Er sagt, du legst dich ins Bett und stellst dich krank. Wenn dein Vater nach dir sieht, dann sagst du zu ihm, meine Schwester Tamar soll kommen und mir etwas Stärkendes zu essen geben. Hier, vor meinen Augen soll sie es zubereiten, damit ich zusehen kann, dann soll sie selbst es mir reichen. Nun schon die Art der Frage lässt erahnen, wohin das führen soll. Hier vor meinen Augen soll sie es zubereiten, damit ich zusehen kann. Was wollte er? Wollte er schauen, wie man einen Kuchen backt? Und dann soll sie es mir selbst reichen. Das knistert ja schon von Erotik. Vor meinen Augen, dass ich zusehen kann und sie es mir persönlich reicht, mich füttert wie ein Baby. Es gab doch genügend Diener in seinem Haus, die das genauso gut könnten. Warum muss unbedingt Tamar kommen und vor seinen Augen eine Speise bereiten? Es erstaunt und entrüstet mich, dass David diesen Wunsch erfüllen wollte. Wie konnte er seine Tochter diesem Mann ausliefern? Als Mann muss er doch merken, dass es hier nicht um eine Krankenspeise ging, sondern um eine Frau. David schickte jemanden zu Tamar ins Haus und ließ ihr sagen, geh ins Haus deines Bruders Amnon und mach ihm etwas Stärkendes zu essen. Tamar blieb nichts anderes übrig, als dem Befehl Davids, des Königs, zu folgen. Und vermutlich fand sie es schon ein bisschen eigenartig, dass sie zu Amnon musste, um für ihn zu kochen. Sie kannte ihn ja kaum. Und warum soll sie für ihn kochen? Da gab es andere, die immer für ihn kochten. War schließlich ein Königssohn und der Thronfolger. So knetete sie vor seinen Augen den Teig und backte die Kuchen. Die aufdringlichen Blicke Amnons mussten ihr sehr unangenehm sein. Eine Frau realisiert schnell, wenn sie von lüsternden Männern beobachtet wird. Amnon war fest davon überzeugt, er würde Tamar total lieben. Wie sollte er sich seine Gefühle sonst erklären? Und oft beginnen dramatische Geschichten scheinbar harmlos. Ich wollte ja nur schnell vorbeischauen, wie es dir geht. Oder könntest du mich beim Lärmen unterstützen? Das könnten wir doch bei mir zu Hause machen. Da ist es viel ruhiger als im Starbucks. Eigentlich nicht tragisch und normal, wenn keine niederträchtigen Absichten dahinter stecken. Als Tamar mit der Zubereitung der Speise fertig war, gab sie Amnon den Teller. Doch dieser weigerte sich zu essen. Er befahl, alle Diener sollen den Raum verlassen. Und Tamar gebot er, bring mir die Speise ins Schlafzimmer. Ich mag nur essen, wenn du sie mir mit eigener Hand gibst. Und was blieb ihr anderes übrig, als sich seinen Anweisungen zu fügen? Und kaum beim Bett angekommen, um ihn zu füttern, packt er sie und sagt, komm Schwester, leg dich zu mir. Tamar war geschockt. Wie konnte er nur auf diese Idee kommen? Wie konnte er nur so dreist sein? Er ist doch mein Bruder! Und sie versuchte sich zu wehren. Nein, Bruder, sagt sie, tu mir nicht Gewalt an, das darf in Israel nicht geschehen. Begehe nicht eine solche Schandtat. Was soll aus mir werden, wenn du mich so entehrst? Und du selbst würdest in Israel wie einer von den gottvergessenen Schurken gelten und dastehen. Sie machte Amnon darauf aufmerksam, dass er mit diesem Vorhaben nicht nur ihr, sondern vor allem auch sich selbst schadet. Und dann macht sie ihm einen guten Vorschlag. Sprich doch mit dem König, er wird mich dir sicher zur Frau geben. Eine sehr weise Frau. Sie verweigerte sich ihm nicht ganz, das hätte ihn nur wütend gemacht. Sie gab ihm zu verstehen, dass er sie schon haben könnte, aber er soll doch zuerst das Einverständnis des Vaters einholen. So würde alles in seiner Ordnung verlaufen und niemand wird Schande auf sich ziehen. Doch Amnon hatte sich seinem Trieb ergeben, den er für Liebe hielt. Die beschwichtigenden Worte von Tamar waren ihm egal, kümmert ihn nicht. Er wollte sie jetzt. Wenn sie nicht freiwillig mitmachen will, dann nimmt er sich halt das, was er will. Amnon fiel über Tamar her und vergewaltigte sie. Will sie nicht? Dann mache ich es mit Gewalt. Tamar hatte keine Chance zu entkommen. Das ist das Schicksal der Frauen. Denn Männer sind stärker. Und die Frauen haben meistens keine Chance zu entkommen. Selbst dann, wenn sie Kampftrainings besucht haben. Tamar war dieser Bestie ausgeliefert. Täglich werden unzählige Frauen vergewaltigt und misshandelt. Oft in häuslichem Umfeld, wie hier bei Tamar und Amnon. Eine bekannte und vertraute Person missbraucht das Vertrauen. Die Folgen für vergewaltigte Frauen sind grauenhaft und verheerend. Albträume, Depression, Schuldgefühle, Angstzustände. Panikattacken, selbstverletzendes Verhalten, Suizid, Schlafstörungen und Schwierigkeiten bei Begegnungen, bei intimen Begegnungen. Oft beeinträchtigt eine solche Erfahrung das ganze Leben, so auch das Leben der Tamar. Eine Frau zu vergewaltigen oder zu missbrauchen, ist keine Bagatelle und schon gar kein Kavaliersdelikt. Man kann das nicht damit abtun, ja, das sind halt die Männer, die können nicht anders, die haben halt so Triebe. Nein, das kann man nicht. Das geht nicht. Es ist schlicht und ergreifend ein grauenhaftes Verbrechen und mit Liebe hat das überhaupt nichts zu tun. Wirklich gar nichts. Und es kam noch schlimmer für Tamar. Kaum hatte Amnon seinen Trieb abreagiert, wollte er mit Tamar nichts mehr zu tun haben. Er schrie sie an, steh auf, mach, dass du fortkommst. Was ist das für ein Mann? Er will nichts mehr von ihr wissen. Tamar war verzweifelt. Denn was er jetzt antun wollte, war noch schlimmer als die Vergewaltigung. Denn damit ruinierte er ihr Leben total. Und so fleht sie zu ihrem Peiniger. Wie demütigend das schon ist. Nein, jag mich nicht weg. Das wäre ein noch größeres Unrecht als das erste. Eigentlich müsste Amnon nach jüdischem Recht mit dem Tod bestraft werden. Doch David hätte bestimmt akzeptiert, wenn Amnon Tamar zur Frau genommen hätte. Herzlos, wie Amnon war, ließ er sich nicht erweichen. Er rief seinen Diener und schrie, wirf mir die da hinaus und verriegle die Tür hinter ihr. Die da. Es wird nicht mehr die Tamar, es ist nur noch die da. Ich habe sie jetzt gebraucht. Schreiend lief Tamar davon. Nun war sie eine geschändete und verstoßene Frau, die keine Familie mehr gründen konnte. Sie war für ihr ganzes Leben gezeichnet. Und ihr Vater stellte sich schützend vor seinen rücksichtslosen Sohn. Als König David erfuhr, was geschehen war, wurde er sehr zornig, aber er bestrafte Amnon nicht, denn er liebt ihn, weil er sein erstgeborener Sohn war. Der Einzige, der Tamar beistand, war ihr Bruder Absalom. Amnon bildete sich ein, er würde Tamar lieben. Aber da war absolut keine Liebe vorhanden, höchstens Liebe zu sich selbst. Aber die verwechseln wir oft mit der Liebe zum anderen. Das war reine sexuelle Lust. Da lud sich in ihm eine erotisch-sexuelle Spannung auf, die er für Liebe hielt. Und als die Spannung entladen war, blieb rein nichts mehr übrig. Im Gegenteil. Die Gefühle kehrten sich in entgegengesetzte Richtung. Amnon empfand eine so große Abneigung gegen Tamar, dass er sie nicht mehr ausstehen konnte. Seine Abscheu war größer, als vorher seine Liebe zu ihr gewesen war. Diese tragische Geschichte zeigt uns die zerstörende Kraft eines entfesselten Sexualtriebs. Sie zeigt uns, wie leicht erotische Empfindungen Liebe vortäuschen können. Das Einfachste wäre, man würde den Sexualtrieb abschaffen oder zumindest fordern, dass er total unterdrückt werden muss, denn so könnte man viel Leid aus der Welt schaffen. Denn viel Elend kommt genau aus dieser Richtung. Oder was meint ihr, weshalb Männer sich Frauen kaufen? Weshalb Frauen als Sklavinnen gehalten werden? Das ist keine Liebe. Das ist reine Triebe. Das ist aber nicht möglich. Wir können den Sexualtrieb nicht abschaffen. Zum Glück könnte man sagen, denn der Sexualtrieb ist ein wichtiger Bereich unseres Menschseins. Am richtigen Ort und in der richtigen Art und Weise ausgelebt, kann er unser Leben mit schönen Erlebnissen bereichern. Und er führt nicht zuletzt dazu, dass neues Leben entsteht. Amnon hatte einfach keine Ahnung von echter Liebe. Das Hauptproblem war nicht sein Sexualtrieb, sondern dass er ein respektloser Charakterlump war. Jedenfalls zeigt uns diese tragische Geschichte, dass triebgesteuerte Liebe rein gar nichts mit Liebe zu tun hat. Den Trieb deswegen schlechtreden hilft auch nicht. Niemand muss sich wegen seinem Sexualtrieb schämen und niemand muss sich dafür entschuldigen. Auch die Männer nicht. Das Einzige, was wir machen müssen, diesen Trieb unter Kontrolle halten. Unter Kontrolle hält man diesen Trieb, wenn man ihn von der Liebe bestimmen lässt. Denn die Liebe verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Echte Liebe respektiert sein Gegenüber. Echte Liebe betritt nicht ungefragt die Intimsphäre eines anderen Menschen. Liebe holt sich nicht mit Gewalt, was sie sich holen möchte. Das gilt natürlich auch in der Ehe und dort erst recht. Wenn der Sexualtrieb von der Liebe gesteuert wird, dann wird es gut kommen. Weil der Sexualtrieb viele Probleme verursacht, und verursachen kann, neigen wir als Christen dazu, den Trieb und die Liebe voneinander zu trennen. Wir legen natürlich das Gewicht auf die Liebe und den Trieb verachten wir insgeheim. Vielleicht könnte man Liebe und Triebe theoretisch sogar auseinanderhalten. In der Praxis ist das aber nicht möglich. Nehmen wir an, ein Mann möchte mit seiner Frau gern ins Bett. Also nicht zum Schlafen, weil sie müde sind. Die Frau möchte sich über das Motiv ihres Mannes vergewissern. So fragt sie, willst du mit mir ins Bett, weil du mich liebst oder weil du jetzt einfach Lust auf Sex hast? Oi, oi, oi. Schwierige Frage für einen Mann. Schwierig. Was soll der nun antworten? Er könnte die erwartete Antwort geben. Selbstverständlich will ich mit dir ins Bett, weil ich dich liebe. Warum denn sonst? Aber wäre das wirklich ehrlich? Ich möchte mit dir ins Bett, weil ich dich liebe und nicht, weil ich Lust dazu habe. Finde ich schwierig. Kann auch für Frauen schwierig sein, wenn sie Lust haben. Kann man das wirklich auseinandernehmen? Nein, das lässt sich einfach nicht voneinander trennen. Aber eine gute Antwort wäre die. Ja, ich habe Lust auf Sex. Aber weil ich dich liebe, möchte ich das mit dir erleben. Das ist liebesgesteuerter Trieb. Ich muss mich nicht schämen über meinen Trieb, aber ich bin auch ehrlich, was geschieht. Und weil ich dich liebe, wenn ihr diesen Satz mitnehmt, habt ihr eigentlich den Kern dieser ganzen Geschichte verstanden, was wir daraus lernen können. Ja, ich habe Lust auf Sex, aber weil ich dich liebe, möchte ich das mit dir erleben, mit niemand anderem. Echte Liebe drückt sich nicht dadurch aus, dass wir den Sexualtrieb unterdrücken, sondern dadurch, dass wir ihn der Liebe unterordnen. Der liebgesteuerte Trieb führt dazu, dass Intimität zu einem schönen und erfreulichen Erlebnis wird und werden kann. Die Fähigkeit zu dieser Liebe ist uns von Gott geschenkt, wenn wir seine Kinder sind. Paulus schreibt, die Frucht, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Triebgesteuerte Liebe ist ein Widerspruch in sich selbst. Wo der Trieb die Kontrolle übernimmt, wird er zerstören und Menschen verletzen und demütigen. Übrigens musste Amnon Jahre später für seine Schandtat bezahlen, denn Absalom, der Bruder Tamars, rächte sich an ihr. Das könnt ihr alles nachlesen, 2. Buch Samuel ab Kapitel 13. Unsere Triebe müssen wir von echter Liebe steuern, müssen von da gesteuert sein, dann machen sie Freude. Und wer die Bibel gut kennt, der weiß, dass dieser Sexualtrieb nur in einer Ehe ausgelebt werden darf. Es ist die Liebe zu Gott, die Christen hilft, diesen Trieb zu steuern und keine außerehelichen sexuellen Abenteuer zuzulassen. Zugegeben, das ist nicht immer einfach. Und besonders, wenn man jung ist und der Sexualtrieb erwacht, ist das eine große Herausforderung. Und deshalb möchte ich besonders unseren jungen Leuten ein Wort des Paulus mit auf den Weg geben und euch ermutigen, das für euch ganz persönlich zu nehmen, was Paulus dem jungen Timotheus rät für seinen Dienst. Lass dich nicht von den Leidenschaften fortreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen. Dein Ziel soll ein Leben sein, das von Gerechtigkeit, Glaube, Liebe und Friede erfüllt ist. Verfolge dieses Ziel zusammen mit allen, die den Herrn aufrichtig und mit reinem Gewissen anbeten. Vergiss nie, Liebe kann warten. Und warten lohnt sich. Und wer wartet, der wird nichts verpassen, was wertvoll gewesen wäre. Er wird nichts verpassen. Denn die Liebe verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Ich bete mit uns.